Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finance and Feelings. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Bei mir gibt es ein paar aufregende News. Ich bin schwanger und bekomme Ende des Jahres ein Baby. Das fühlt sich noch super surreal und crazy an und ich habe da auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Und natürlich verändert das irgendwie alles im Leben, aber vor allem auch die finanzielle Situation. Und tollerweise kenne ich eine zertifizierte Finanzplanerin, die auch erst gerade Mutter geworden ist und die mit mir über das Thema Geld und Mutterschaft mal so richtig ganzheitlich sprechen kann. Ich will sie fragen, welche Aspekte sollte man langfristig planen? Wie geht man mit weniger Einkommen um? Welche Ideen gibt es für die Finanzplanung in der Partnerschaft? Und natürlich auch, wie kann man Geld für das Kind zurücklegen und investieren? All das beantwortet mir Annika Peters, zertifizierte Finanzplanerin und Geschäftsführerin der Frauen- und Finanzberatung aus Stuttgart. Willkommen im Podcast, Annika. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, Anissa, dass ich heute dabei sein darf bei einem Thema, das mich natürlich die letzten Monate auch beschäftigt hat. Ich bin im Februar, also Anfang des Jahres, Mama geworden. Und da hat sich doch auch finanziell einiges verändert. Es ist wirklich ein großer Einschnitt ins Leben, aber auch ein ganz, ganz toller Weg. Und ich bin ganz stolz auf meinen kleinen Sohn und auf meine kleine Familie und ganz happy. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können.
Ja, perfekte Voraussetzung, würde ich sagen. Erzähl doch mal, also wie hat das deine finanzielle Situation verändert? Was ist alles anders? Und auch so aus deiner, zum einen, naja, bist du ja auch einfach ein Mensch, die arbeitet und finanzielle Fragen hat, aber auch eine totale Expertin, so aus beiden Sichten. Wie hat sich das angefühlt? Was hat sich alles verändert für dich?
Also ganz klar habe ich festgestellt, dass die Ausgaben erstmal nach oben gehen in diesem Zeitraum. Okay. Allein die Erstausstattung, was man da alles kaufen kann, aber auch neue Versicherungen, die man braucht, die Kosten verursachen. Und wir haben uns letztes Wochenende ein neues Auto zugelegt, weil es dann doch ein bisschen zu klein war mit Kinderwagen und allem, was man so braucht. Also von dem her, die Ausgaben gehen auf alle Fälle hoch. Da gibt es unterschiedliche Statistiken, was ein Kind bis zum 18. Lebensjahr kostet. Das sind mehrere hunderttausend Euro umgerechnet. Gerechnet sind das, glaube ich, zwischen 600 und 700 Euro im Monat, die man einplanen muss an zusätzlichen Kosten. Und der Windelverbrauch, der ist auch ziemlich teuer, kann man sagen. Also das sind schon Dinge, die man davor sich gar nicht so vorstellen kann, was da so zusammenkommt. Und das habe ich natürlich in meiner Finanzplanung auch ein bisschen berücksichtigt. Ganz klar habe ich dafür im Vorhinein schon auch ein bisschen Rücklagen gebildet. Und ich muss dazu aber auch sagen, dass wir eine sehr gleichberechtigte Elternschaft haben und ich schon sehr schnell in den Beruf wieder eingestiegen bin. Deswegen sind meine laufenden Einnahmen jetzt aktuell gar nicht so viel geringer. Bei meinem Partner sieht es ein bisschen anders aus. Der ist angestellt. Ich selber bin ja eher auf der selbstständigen Seite. Aber er hat seine Arbeitszeit reduziert und da kommt natürlich weniger Geld bei rum. Und das Elterngeld lässt momentan noch auf sich warten, denn das ist noch in Bearbeitung.
Das sind ja schon drei total wichtige Hinweise, weil schon allein, dass das Elterngeld auf sich warten lässt, ist ja total krass. Und das Elterngeld ist jetzt ja auch nicht so hoch wie die Summe, die du gerade gesagt hast, die du gefühlt jeden Monat für das Kind ausgeben musst. Also wir haben zum Beispiel auch gerade unseren Sommerurlaub von, okay, wir reisen 3 Wochen durch Japan, nicht gecancelt, aber sehr umgeplant, weil wir gedacht haben, krass, was sind denn diese Anschaffungskosten, selbst wenn man viel gebraucht oder Secondhand kauft, ist das ja doch am Anfang eine ganz schöne Belastung, oder?
Ja, also man kann viel Secondhand kaufen, man bekommt auch viel geschenkt, vor allem Klamotten. Da kann man auch ein bisschen sparen, man braucht auch gar nicht so viel. Aber Instagram und Co. machen es einem dann halt doch einfach mit tollen Baby-Gadgets, wo man dann denkt, das könnte ich nochmal brauchen. Und hier, das wäre doch eine tolle Hilfe. Also unser Wohnzimmer steht voll mit Gadgets. Und der Kinderwagen war in der Anschaffung doch auch sehr, sehr teuer. Aber ist für uns eigentlich das zweite Auto, da wir in der Stadt leben. Deswegen war uns das besonders wichtig, da auch ein qualitativ hochwertiges für uns zu kaufen. Mhm. Aber da ist man schnell mal bei über 1.000 Euro bei so einer Anschaffung.
Ja, das ist halt total crazy. Wie ist denn die Situation in eurer Partnerschaft? Erklär das nochmal ein bisschen genauer. Wer arbeitet, wie viel und wie lange und wie macht ihr das mit dem ausfallenden Gehalt?
Also wir haben uns für eine gleichberechtigte Elternschaft entschieden. Ich nenne es manchmal auch gerne moderne Elternschaft. Wir haben beide unsere Arbeitszeit reduziert und haben uns das so aufgeteilt, dass jeder von uns 2 Bürotage pro Woche hat, wo er ins Büro gehen darf. Die anderen 2 Tage ist dann jeweils der andere im Homeoffice. Und wir haben das Glück, dass wir noch 2 tolle Omas haben, die uns an den Homeoffice-Tagen unterstützen können. Und freitags sind wir beide im Homeoffice und versuchen das mit dem Kleinen dann zusammen zu organisieren. Wir werden jetzt aber auch schon relativ früh im Herbst auch mit den ersten Kita-Stunden beginnen. Das ist auch ein finanziell echt großer Aufwand, was die Kita angeht. Aber für uns war es wichtig, dass wir beide auch unsere beruflichen Wege weitergehen können. Und bei mir hat sich dadurch am Gehalt gar nicht wirklich viel geändert. Bei meinem Partner ist es durch die Stundenreduzierung weniger geworden. Und deshalb habe ich ihm aber auch die komplette Elternzeit oder das Elterngeld dann auch eben überlassen. Bei Selbstständigen ist es ja sehr, sehr kompliziert mit Elterngeld und Elternzeit. Und deshalb geht das alles an ihn. Er hat 2 Monate komplett Elternzeit gemacht und Elterngeld Vollzeit beantragt. Und da muss man natürlich schon sagen, da geht noch Krankenversicherung weg, da geht nachher noch ein bisschen Steuer weg, je nachdem, wie die Einkommenssituation ist. Es dauert, bis das Geld kommt. Da sieht man schon sehr, sehr große Einschränkungen. Und da habe ich dann gesagt, wir haben das unter uns dann eben besprochen. So ganz genau berechnet haben wir es nicht, aber in den 2 Monaten, wo er eben deutlich weniger Einkommen hat, habe ich jetzt die Miete und die laufenden Kosten dann eben übernommen und diese Themen dann abgedeckt, dass von seinem Konto da eben nichts abgeht. Mhm. Wir haben normalerweise das, sag ich mal, das klassische 3-Konten-Modell, also dass wir beide auf ein Gemeinschaftskonto einen bestimmten Betrag einbezahlen. Der ist bei uns auch hälftig aufgeteilt. Und davon bezahlen wir dann alle Fixkosten wie Miete, wie Versicherungen, aber auch alle Haushaltskosten, Lebensmittel und alle Anschaffungen fürs Kind dann eben.
Okay. Und wie hast du dich, also wie habt ihr euch finanziell darauf vorbereitet? So ein Kind kommt ja zum Glück nicht sofort, sondern man hat mindestens 9 Monate Zeit. Also habt ihr da irgendwie eine gewisse Summe festgelegt, die ihr zurückgelegt habt, was die ihr angespart habt? Wie habt ihr die Summe berechnet? Also das ist so der Punkt, an dem wir gerade uns befinden und Geld zurücklegen für diese Zeit, weil einer von uns wird da zumindest für eine gewisse Zeit wesentlich weniger Geld verdienen, weil ich auch noch als Selbstständige sage, boah, keine Ahnung, wie sich das berechnet und wie viel Geld ich überhaupt bekomme. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen, ehrlich gesagt. Also ich finde diese ganze Elterngeld-Schose ganz schön, ganz schön Dschungel, ehrlich gesagt, schwierig zu durchblicken. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Wie habt ihr versucht, das abzupuffern?
Also wir haben schon länger ein Haushaltsbuch geführt, wo wir genau wissen, wie hoch unsere Ausgaben sind, wie hoch unser monatliches Budget ist. Und da haben wir einfach jetzt die Monate davor schon in dem Moment, wo wir eigentlich mit der Familienplanung angefangen haben, gleich mal Rücklagen gebildet. Also natürlich hat jeder von uns sein eigenes Rücklagenkonto. Man empfiehlt ja immer so 2 bis 6 Nettogehälter als Rücklage zu haben. Und wir haben dann nochmal ein extra Tagesgeldkonto angelegt, wo wir unser Projekt Baby dann auch finanziell schon rechtzeitig geplant haben. Und da haben wir dann ein gewisses Budget, ähnlich wie bei einem Urlaubskonto, das wir auch schon immer geführt haben, wo wir gesagt haben, da zahlen wir monatlich oder wenn eine Sonderzahlung kommt oder die Steuerrückzahlung kommt, da zahlen wir dann eben etwas ein auf dieses Konto und haben für die Projekte, sei es zu Urlaub oder sei es Baby, entsprechende Rücklagen dann auch und haben uns da aber auch ein Budget gesetzt, was wir dann ausgeben möchten. Also das sollte natürlich jetzt auch nicht sein, dass wir uns allen Luxus gönnen und jedes Gadget kaufen, sondern da haben wir ein Budget und genau das haben wir dann eben auch für die Erstausstattung dann aufgebraucht.
Hast du Tipps, wie man das angeht, wenn man nicht in einer super privilegierten Situation mit 2 Einkommen ist oder vielleicht auch einem hohen Einkommen oder 2 hohen Einkommen, weil ich auch gerade schon merke, welche Gräben da wieder aufkommen, erst recht bei diesem Thema, wenn Familienplanung, wenn Kinderplanung ansteht und wie das Menschen und Familien einfach wirklich vor riesige finanzielle Herausforderungen bringen kann, stellen kann.
Ja, das sehe ich natürlich auch immer wieder bei einzelnen Kundinnen oder wenn es jetzt keine konkrete Familienplanung gab, sondern das schöne Ereignis einfach so eingetreten ist, auch wenn es nicht geplant war, das kommt ja auch immer mal wieder vor, dann sich auf alle Fälle finanzielle Unterstützung holen, wirklich gebraucht kaufen, bei Freunden fragen, ob man auch von der Erstausstattung was geschenkt bekommt, ob sie was übrig haben. Viele haben noch ganz, ganz viele Sachen im Keller rumstehen. Und dann ist es auch so, dass es verschiedene Leistungen auch gibt von Arbeitgebern. Auch da kann man mal nachfragen, zum Beispiel in die Richtung Kinderbetreuung. Der Arbeitgeber kann einem Kinderbetreuungskosten erstatten und das Ganze steuer- und sozialversicherungsfrei. Also das könnte eine attraktive Möglichkeit sein, vor allem, weil man dann wieder schnell in den Beruf einsteigen möchte, vielleicht auch einfach aus finanziellen Gründen schnell zurück muss. Ich weiß, die Kita-Situation ist wirklich sehr, sehr schwierig, vor allem in den Großstädten. Das haben wir auch gemerkt, aber da muss ich wirklich sagen, möglichst schnell wieder versuchen, in den Beruf einzusteigen, wenn auch nur Teilzeit, und in dem Zeitraum schauen, dass ich in den 9 Monaten davor vielleicht auch schon ein bisschen Rücklagen bilden kann. Und dann muss ich auf manche Dinge wie vielleicht auch mal einen Urlaub verzichten, so wie ihr es auch gemacht habt, um das andere Projekt dann eben finanzieren zu können. Und ansonsten wirklich schauen, wo kriege ich staatliche Unterstützung. Es gibt noch das Kindergeld mit immerhin 250 Euro. Das war in der Beantragung sehr einfach und sehr schnell da. Also die haben schnell gezahlt im Gegensatz zum Elterngeld. Aber hier wirklich beim Arbeitgeber nachfragen oder eben auch ansonsten bei staatlichen Stellen sich Hilfe holen.
Mhm. Und wenn wir einmal in die langfristige Richtung gehen, also wie hat das eure oder gemeinsame oder deine persönliche Finanzplanung verändert, dass ihr jetzt ein Kind habt oder dass ihr ein Kind erwartet habt? Was hat das damit gemacht mit diesen Planungen?
Also wir haben uns natürlich auch unsere Altersvorsorge nochmal angeschaut. Die haben wir Gott sei Dank auch vorher schon aufgestellt gehabt mit Sparbeiträgen. Aber das ist natürlich auch was, was jetzt in der Zeit, wo wir weniger arbeiten, ein bisschen hinten angestellt ist und wo Sparbeiträge oder Altersvorsorge auch mal ein bisschen reduziert werden muss. Das ist einfach so. Vor allem die betriebliche Altersvorsorge bei meinem Partner wird in dem Zeitraum ein bisschen geringer ausfallen. Bei mir hat sich, wie gesagt, nicht so viel verändert, da ich meine Altersvorsorge eh selber stemmen muss. Aber da muss man natürlich schauen, wenn man weniger in die Rente einzahlt, in Teilzeit arbeitet, dann bekommt man später auch weniger Rente raus. Und das ist eine Lücke, die sollte man als Familie auch entsprechend ausgleichen. Und leider ist es ja immer noch so, dass die meisten Paare dann doch der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt. Und die Altersvorsorge des Mannes läuft ganz normal weiter und die Altersvorsorge der Frau bleibt stehen. Und diese Lücke sollte man unbedingt berechnen und dann sich auf einen Ausgleich hier einigen. Kann ja auch mal andersrum sein. Also bei uns ist es eher andersrum, dass ich ihm das ausgleichen werde oder muss. Da kann ich nur den Tipp geben, bitte nicht auf den letzten Cent ausrechnen. Und auch am Anfang wird das nicht in voller Höhe möglich sein im Budget mit geringerem Einkommen. Aber mal mit einem geringen Beitrag beginnen. Den kann man über die Jahre oder wenn man wieder mehr arbeitet, dann eben auch entsprechend erhöhen. Aber gar nichts zu machen ist einfach für den Partner, der zu Hause bleibt, nicht so schön, denn die Care-Arbeit bleibt schon komplett an dem Partner hängen und dann auch noch die finanzielle Seite. Also da bitte aufpassen, rechtzeitig drum kümmern, rechtzeitig darüber sprechen, am besten bevor das Baby in die Produktion geht. Also da wirklich sich rechtzeitig drüber austauschen und vor allem auch gerne die Väter auch mal ihre Arbeitszeit reduzieren, auch wenn sie besser verdienen. Langfristig ist es für die Finanzplanung von beiden besser, wenn beide auch arbeiten und beide sich ums Kind kümmern.
Wie mache ich denn dieses Berechnen? Weil das stellt mich ehrlich gesagt vor einer ganz schönen Herausforderung. Ich habe mal nach so ein bisschen Online-Tools geguckt, ist eher schwierig. Also welche Reduktion von welchen Arbeitszeiten auf welchen Zeitraum hat welche Konsequenzen für, sei es gesetzliche Rente, aber sei es auch, wenn man irgendwelche privaten Produkte oder so noch einzahlt. Wie, also wenn man da wirklich mal Klarheit haben möchte und genauso wie ich daran scheitert, sich das selber auszurechnen, welche Hilfe kann man sich denn da holen? Wie kann man sich da denn da irgendwie Klarheit verschaffen?
Also am besten zu einer Finanzplanerin gehen, ja, mhm, und sich da Hilfe zu holen. Bei der gesetzlichen Rente ist es eigentlich relativ einfach zu berechnen, denn da sammelt man ja sogenannte Entgeltpunkte. Und man bekommt immer einen Entgeltpunkt, wenn man im Durchschnitt verdient. Das ist ein Bruttoeinkommen von etwa 42.000 Euro pro Jahr. Also wenn ich das verdiene, dann bekomme ich einen Entgeltpunkt. Wenn ich jetzt meine Arbeitszeit reduziere, dann bekomme ich entsprechend weniger Entgeltpunkte. Also wenn ich nur noch halbtags arbeite, dann bekomme ich eben nur einen halben Punkt. Und dann kann ich eben genau nachgucken, was ist ein Entgeltpunkt wert. Aktuell sind es knapp 36 Euro Rente. Kann mir auch die Beiträge berechnen, die ich weniger einbezahle. Und dann mit dem Partner vereinbaren, gleiche ich jetzt den Beitrag aus oder gleiche ich die entsprechend entgangene Rente aus? Und dafür würde ich dann auch empfehlen, eine private Rentenversicherung abzuschließen. Das kann eine Rürup-Rente oder eine Privatrente sein. Denn wenn es dann später, sollte es leider doch zu einer Trennung kommen, dann habe ich wirklich Rente durch Rente ersetzt. Und ich kann solche Rentenversicherungen heutzutage auch mit ETFs machen. Dann macht es nämlich auch wieder von der Seite aus Spaß.
Aber man kommt nicht drum hin, sich einmal in dieser Phase zusammenzusetzen und so einen richtigen Finanzplan aufzumachen. Ich bin ja total Fan davon, sich Hilfe zu holen, weil woher soll man das alles wissen, wenn man das nie gelernt hat? Das macht man bei anderen Themen ja auch. Aber wie würdest du sagen, bereitet man sich auf so ein Gespräch vor, vielleicht auch mit Partner und Partnerin, und an was sollte man alles denken dabei?
Also zu einer Familienplanung gehört meiner Meinung nach auch immer eine Finanzplanung mit dazu. Also das sollte man wirklich mal angehen. Am besten hat man davor seine Finanzplanung und seine Altersvorsorge schon mal gemacht. Dann geht's auch ganz einfach. Man muss einfach parat haben, welche Rentenansprüche habe ich, also welche gesetzlichen oder auch Versorgungswerke oder was habe ich als Selbstständige für Rentenversicherungen abgeschlossen. Wie sieht meine Altersvorsorge aus? Was kann ich da weiterhin, was bekomme ich weiterhin? Was muss ich einstellen? Wie hoch werden da meine Lücken sein? Das kann ich dann eben entsprechend leichter berechnen. Also diese Verträge sollte ich alle parat haben und am besten eben auch ein Haushaltsbuch, wo ich meine Budgets dann für die nächsten Monate oder Jahre dann auch schon planen kann.
Mit diesem parat haben, ja, kenne ich ja bei mir selber, habe ich nicht immer, aber das ist ja vielleicht ein ganz guter Reminder, das in der Zeit dann allerspätestens mal zusammenzusuchen, weil, ja, wie du sagst, spätestens wenn das Kind da ist, sind eh andere Prioritäten und dann wird es chaotisch, dass man die Zeit, bevor das Kind kommt, vielleicht wirklich einmal für so einen Kassensturz nochmal nutzt und nochmal in alle Verträge reinschaut und, ja, wie du auch sagst, sich wirklich in Rentenpunkte und am Ende Auszahlung aufschlüsselt, was da eigentlich bei rauskommt, sodass man da wirklich eine konkrete Summe stehen hat.
Ja, das würde ich empfehlen, das vor allem in der Schwangerschaft zu machen. Dann hat man noch mehr Zeit, als wenn das Baby da ist. Dann gibt es dann wirklich ganz andere Themen. Und auch nach der Geburt hat man ganz schön viel Papierkram zu erledigen. Also Mutterschaftsleistungen, Elterngeld, Elternzeit beantragen. Die Krankenversicherung vom Kind muss auch noch gemacht werden. Also da gibt es Kindergeld beantragen. Da gibt es ganz, ganz viel Papierkram, der danach gemacht werden muss. Deswegen würde ich die Finanzplanung wirklich in der Schwangerschaft machen, wo man noch den Kopf dafür frei hat, auch wenn es manchmal echt anstrengend ist, ich kenne es ja selber, aber da hat man wirklich noch die Zeit und ja, die Zeit, da die Unterlagen zusammenzusuchen vor allem. Mhm.
Als Finanzplanerin kommen ja wahrscheinlich auch viele Mütter zu dir in die Beratung. Welche Fragen werden dir da so gestellt?
Also die meisten Mütter haben wirklich Angst um ihre Altersvorsorge. Und das hören wir ja auch immer wieder, dass die Mutterschaft schon ein Risikofaktor für Altersvorsorge ist. Vor allem Alleinerziehende, aber auch unverheiratete Paare haben da entsprechend Probleme, sollte es wirklich zu einer Trennung kommen, dass sie im Alter mit viel, viel zu wenig Rente dastehen. Und die durchschnittliche Rente von Frauen in Deutschland liegt bei 800 Euro aus der gesetzlichen Rente. Das ist, ja, also das reicht ja absolut nicht zum Leben. Und deshalb sehe ich hier auch den größten Faktor darauf. Der zweite Punkt von vielen Müttern ist, dass sie was für ihre Kinder tun wollen. Sie wollen also Geld für die Kinder anlegen. Und da muss ich manchmal ein bisschen bremsen, weil ich da sage, die eigene Altersvorsorge hat wirklich Vorrang vor der Geldanlage für die Kinder. Denn kein Kind hat was davon, wenn die Mama später im Alter mit viel zu wenig dasteht und man selber sich aber ein tolles Auto zum 18. kaufen konnte. Also das bringt langfristig niemanden weiter. Deswegen hier bitte immer die Priorität erst auf sich selber lenken und dann an das Kind denken. Ein bisschen wie im Flugzeug, zuerst selber die Atemmaske aufsetzen und dann dem Nebensitz helfen. Ja, so gilt es hier ganz klar auch bei der Altersvorsorge für Mütter.
Gibt es noch was, was du aus Beraterinnensicht so unbedingt noch ansprichst? Also wenn du vielleicht auch einfach nur siehst, die Frau, die zu dir kommt, ist Mutter, ist in der Familie oder plant das gerade, oder plant eine Familie gerade. Also ja, was sind noch so die Fragen oder Hinweise, die du immer mitgibst?
Also ganz klar mit dem Partner sprechen über das Thema. Ich sehe leider ganz, ganz viele Paare, die kein gemeinschaftliches Konto haben, die ihre Finanzen noch gar nicht geregelt haben, wo die Mütter zurückstecken. Ich habe leider jetzt auch vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, die sagt zu mir, ja, sie lebt vom Elterngeld und sie lebt von dem Kindergeld und davon kauft sie alles. Und jetzt ist das Elterngeld ausgelaufen, jetzt hat sie noch für zwei Kinder Kindergeld und muss davon alles bezahlen. der Mann übernimmt zwar alles, was Haus und so weiter angeht, aber wie soll man dann mit 500 Euro im Monat alles für die Kinder kaufen und gleichzeitig für sich selber auch noch irgendwie was Schönes machen? Man will ja auch mal zum Friseur gehen und man will sich ja auch mal was gönnen. Und deshalb finde ich es hier wichtig, rechtzeitig drüber zu sprechen und auch klarzumachen, dass ein finanzieller Ausgleich für den Elternteil, der zu Hause bleibt, da sein muss. Und das geht nicht ohne Reden. Ja? Am besten mit dem Partner hinsetzen und sogenannte Money Dates machen. Das finde ich immer ganz gut, ja? Sich da wirklich mal zusammensetzen und einen Abend nur über dieses Thema zu sprechen. Ja, jetzt in der Schwangerschaft nicht mehr mit einem Glas Wein, aber da wirklich mal sich eine schöne Atmosphäre zu schaffen und sich auszusprechen und vielleicht auch mal auf ein späteres Datum nochmal zu verständigen. Und man muss nicht gleich eine Lösung finden, und weil das kann auch ganz schnell im Streit natürlich enden.
So ein Gespräch. Ja, finde ich total wichtig. Also man geht aus solchen Gesprächen nicht direkt mit einer Lösung raus, ne? Das ist auch meine Erfahrung. Also es ist ein Prozess irgendwie, und manchmal muss man gewisse Sachen auch erstmal ausdiskutieren und irgendwie so Wünsche des Partners, der Partnerin sacken lassen.
Und es gibt auch nicht die Lösung schlechthin. Die gibt es einfach nicht, weil viele wollen dann von mir wissen, wie soll ich es denn jetzt machen? Das heißt, das muss jedes Paar individuell für sich entscheiden, was sie für fair empfinden. Es gibt da auch keine gesetzlichen Regelungen, werde ich auch häufig danach gefragt, ob denn das Gesetz irgendwas vorschreibt. So ganz genau nicht, ja. Es gibt da schon sowas, dass in der Ehe beiden das Geld zur Verfügung stehen muss und so, und dass man da Anspruch auf Unterhalt hat, aber das muss jedes Paar für sich selber den richtigen Weg finden. Und für manche ist das Dreikontenmodell, wie wir es machen, dass man prozentual oder gleichberechtigt einzahlt, das Richtige. Für andere ist vielleicht ein Gemeinschaftskonto, wo alles gemeinsam weggeht, das Richtige. Das kann sich auch je nach Lebenssituation unterscheiden. Aber das findet man nur raus, wenn man drüber redet.
Hast du total recht. Es gibt ja also ein paar politische, gesetzliche Modelle oder steuerliche Modelle, die ursprünglich mal dafür da waren, Familien zu entlasten. Das Ehegattensplitting ist auf jeden Fall sowas, was jetzt in der aktuellen Situation für die finanzielle Gleichberechtigung von Frauen eher weniger tut, weil es eher ja irgendwie dazu motiviert, dass eine oder einer in der Beziehung weniger arbeitet und dadurch beide, meistens dann der Mehrverdiener oder die Mehrverdienerin, Steuervorteile hat. Aber man kann solche Instrumente ja auch immer ganz aktiv für sich nutzen, wenn man es bewusst macht und dann mit vielleicht Ausgleichszahlungen oder so arbeitet. Also hast du da vielleicht ein paar Infos zu, wenn das Ehegattensplitting tatsächlich gerade ein Thema ist, was auf den Tisch kommt?
Also das Ehegattensplitting ist natürlich, das muss man auch unterscheiden, das Ehegattensplitting und die Steuerklassen sind zwei ganz unterschiedliche okay. Themen, obwohl das natürlich jetzt, wie gesagt, ein steuerliches Thema ist. Das Ehegattensplitting an sich wird ja auch nicht abgeschafft, wie man manchmal hört, sondern nur die Steuerklasse 3.5 soll abgeschafft werden. Aber das Ehegattensplitting habe ich auch weiterhin. Das heißt, wenn ich ein großes Einkommensgefälle habe, dann profitiere ich davon, dass ich eine steuerlich gemeinsame Veranlagung haben kann. Über die Steuerklassen kann ich das Ganze schon monatlich auf meinen Gehaltszettel abrechnen lassen. Und das kann eben, je nachdem, in welcher Steuerklasse ich bin, zu einem höheren oder niedrigen Netto dann auch führen. Ich empfehle immer die Steuerklasse 4.4, also wie gesagt, empfehlen ist schwierig als Finanzberaterin. Ich bin keine Steuerberaterin, aber ich finde es von der Fairness her 4.4 viel besser, weil einfach jeder fair hier behandelt wird. Es gibt dann noch das Faktorverfahren, das kennen viele nicht, obwohl es glaube schon seit über 10 Jahren gibt. Also hier gerne mal mit beschäftigen. Das macht nämlich eine faire Verteilung der Steuerlast auf beide Ehepaare. Und dann ist es aber auch so, dass ich je nachdem, wenn ich Elterngeld plane, mit den Steuerklassen sogar noch ein bisschen spielen kann. Dann kann sogar der Partner, der weniger verdient und zu Hause bleiben möchte, in die Steuerklasse 3 wechseln. Das ist sehr, sehr komplex. Das muss man aber auch immer im Einzelfall durchrechnen, weil so ganz pauschal für den und den ist das gut oder für den anderen nicht, kann man nicht sagen. Ich finde es nur sehr schade, dass ich von vielen Paaren, die heiraten, höre, naja, die Frau geht jetzt in die 5 und der Mann geht in die 3. Und da sage ich immer, stopp, beschäftigt euch erstmal damit, sprecht mit einem Steuerberater, schaut eure individuelle Situation an und entscheidet dann auf einer Grundlage, wo es durchgerechnet hat, wie das Ganze eben für euch die beste Verteilung ist. Da gibt's auch auf der Seite vom Bundesfinanzministerium, glaube ich, Steuerklassenrechner, wo man das sich mal für seine Situation auch ohne Steuerberater mal durchrechnen kann.
Wenn die Situation jetzt aber so ist, einer oder eine verdient wesentlich weniger schon vorher und bleibt vielleicht auch noch länger zu Hause, ein Jahr oder zwei, wenn das Kind kommt. Sag nochmal ganz konkret, wie kann man dann ausgleichen, dass der oder diejenige zum einen kein Einkommen hat und natürlich auch nicht in die Altersvorsorge, in die, sei es jetzt gesetzliche, in den meisten Fällen ja einzahlt. Wie kann man sich dem nähern? Was kannst du da empfehlen?
Also wenn einer wirklich gar kein Einkommen hat, dann würde ich sagen, macht auf alle Fälle ein Drei-Konten-Modell, wo alles auf ein Konto geht an Einkommen und alle Ausgaben von diesem Konto abgehen, durchaus Sinn. Und dann kann ich schauen, was am Monatsende, wenn was übrig bleibt, dass ich das dann hälftig aufteile auf die beiden Partner für dann, das sage ich mal, das Taschengeld, dass da jeder gleich viel zur Verfügung hat. Wenn man jetzt doch ein Einkommen hat, dann kann man auch das Drei-Konten-Modell machen, wo prozentual eingezahlt wird, also jeder zu seinem Einkommen. Der eine steuert zum Beispiel 30% und der andere 70% bei. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann würde ich aber bei den Ausgaben mit einrechnen, die Familienausgaben, die Altersvorsorge für den Elternteil, der zu Hause bleibt, der weniger Einkommen hat, die Rentenbeiträge, das ist das Projekt Familie und da müssen diese Beiträge eben vom gemeinschaftlichen Konto getragen werden.
Okay. Legt ihr Geld zurück für euer Kind oder investiert ihr? Wie macht ihr das? Wie denkt ihr an die finanzielle Zukunft eures Sohnes?
Ja, wir haben gleich mit der Geburt einen Sparplan angefangen, ein Depot eröffnet und ich mache das Ganze für unseren Sohn mit nachhaltigen Aktienfonds. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich habe mich hier bewusst auch für aktive Fonds entschieden, weil ich hier die höhere Nachhaltigkeit sehe und habe hier ein Portfolio zusammengestellt. Ein Teil des Kindergeldes wird hier zurückgelegt und die Geldgeschenke, die wir von der Familie bekommen haben, auch die sind direkt ins Depot geflossen.
Und welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus? Also wenn man sagt, oh, jetzt selber so ein Depot zu bestellen, ist für mich ein bisschen zu verrückt. Wie kann man denn so ganz easy oder einfach sich dem Thema nähern, wenn man auch vielleicht einfach keine große Summe zur Verfügung hat natürlich, ne?
Ja, also so Sparpläne in Fonds oder ETFs gehen ja schon ab 25 Euro im Monat. Viele Banken bieten auch kostenfreie Depots an und die Kinder haben ja auch noch einen Steuerfreibetrag. Man muss allerdings immer beachten, das Geld, das ich aufs Kind anlege, gehört später auch dem Kind. Also das geht aus meiner Vermögensmasse heraus, da darf ich eigentlich später nicht drüber verfügen, auch nicht für den Unterhalt des Kindes. Also das ist wirklich ein Geldgeschenk an das Kind, das muss ich mir überlegen, ob ich das möchte. Ab 18 darf das Kind darüber selber entscheiden, was es damit machen möchte und wenn es ein Auto kaufen möchte, darf es das machen.
Oh, oh.
Also das auf alle Fälle berücksichtigen. Wenn ich mich da selber nicht drum kümmern möchte, dann wirklich ja auch bitte eine Beratung in Anspruch nehmen. Ich würde aber für den Anlagehorizont, den ich bei Kindern habe, der ja über 10 Jahre liegt, ganz klar zu Aktienfonds und ETFs raten. Die Sparbücher, Junior Sparen oder wie sie sich nennen, auch wenn die Zinsen jetzt wieder höher sind, das lohnt sich langfristig nicht. Oder auch ein Bausparvertrag, bitte, bitte nicht, viel zu teuer und zu unrentabel. Für so lange Anlagehorizonte bieten sich auf alle Fälle Aktien und ETFs an.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach das Depot bei sich liegen zu haben, ne? Und zu sagen, ich eröffne einfach noch ein zweites auf meinen Namen und investiere da in irgendeinen super breit gestreuten ETF für das Kind, weil dann liegt das Geld nicht automatisch oder es gehört nicht automatisch dem Kind mit dem 18. Geburtstag. Und ich kann so ein bisschen darüber verfügen, wofür er oder sie es ausgibt. Kannst du zu der Möglichkeit noch was sagen?
Ja, also das ist durchaus auch eine Möglichkeit, wenn ich da eben die Angst habe. Ich kann das Geld ja später immer noch auf das Kind übertragen. Muss man allerdings bei der Summe dann aufpassen, denn ich darf dem Kind alle 10 Jahre steuerfrei, erbschaftssteuerfrei, maximal 400.000 Euro schenken. Okay, das ist ein relativ großer Freibetrag.
Ja.
Auf der anderen Seite zahlen Kinder keine Kapitalertragssteuer bis 1.000 Euro. Also sie haben ja auch diesen Freibetrag und können sich auch dann bis zum Grundfreibetrag, das sind etwa 10.000 Euro pro Jahr, Erträge auch noch die Erträge freistellen lassen mit einem sogenannten NV-Bescheinigung vom Finanzamt. Also steuerlich ist es schon interessant, das Ganze auf das Kind laufen zu lassen, mit eben den Nachteilen, dass das Kind später drüber verfügen kann. Das muss man so für sich selber abwägen, was einem wichtiger ist. Ich finde gerade die Geldgeschenke von den Verwandten, das ist für das Kind und das möchte ich dann auch auf den Namen des Kindes gerne anlegen.
Okay, das heißt, wenn ihr was bekommt zu den Geburtstagen oder sowas, dann investiert ihr das direkt in das Depot.
Genau, und vor allem das x-tausendste Spielzeug ist vielleicht nicht so sinnvoll wie ein kleines Depot für das oder eine kleine Geldanlage für das Kind, weil mit 18 oder ich sag mal mit dem Erwachsenenalter werden die Wünsche dann doch ein bisschen größer, als sie jetzt als Baby sind. Und ich mache das auch schon jetzt seit inzwischen 3 bzw. 1,5 Jahren für meine 2 kleine Neffen. Da habe ich auch gesagt, ich mache sogar monatlich einen Sparplan über 25 Euro und dafür gibt es dann einfach zu Weihnachten und zum Geburtstag wirklich nur eine Kleinigkeit. Und dafür bin ich dann, wenn sie groß sind, die coole Tante mit dem großen Depot. Und ja, heutzutage, die haben so viele Sachen und brauchen als kleine Kinder auch gar nicht so viel Spielzeug.
Ja, und wenn man sowas anlegt, dann ist man ja auch so ein bisschen von dem Druck befreit, sich für jeden Geburtstag und jede Weihnachten ein Geschenk überlegen zu müssen, sondern
das kommt auch dazu und dann immer zu gucken, was ist denn jetzt gerade in an Geschenken?
Ja.
Also, und welche Sachen ist es jetzt gerade? Sind es Tonys, ist es Paw Patrol oder was da alles noch auf uns zukommt? Also das ist doch einfacher, so einen Sparplan einzurichten.
Ja. Was sollte man in der Schwangerschaft noch ganz grundsätzlich mit ArbeitgeberInnen, Versicherungen, Rentenverträgen und so weiter klären? Gibt es da noch irgendwas, auf das du unbedingt hinweisen möchtest?
Ja, also man muss ja rechtzeitig anfangen, die Elternzeit zu beantragen, obwohl man die Elternzeit ja auch wieder vom Elterngeld unterscheiden muss. Elternzeit ist ein arbeitsrechtliches Thema, also da sollte ich im Zweifel dann mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht drüber sprechen, wenn es da Ärger gibt, mit der Personalabteilung, mit dem Betriebsrat, alle die können da helfen. Das Elterngeld wiederum ist eine staatliche Leistung, die ich bei der zuständigen Stelle, das ist in jedem Bundesland eine andere Stelle, dann beantragen muss. Und da kann ich auch schon vorher entsprechend an dieser Stelle die Unterlagen mal anfordern, schon mal vorbereiten, dass ich nach der Geburt dann nur noch ein paar Daten nachreichen muss. Also das macht es dann vielleicht auch schon mal einfacher, wenn man die Anträge schon vorliegen hat. Auch den Kindergeldantrag kann man sich schon mal ausdrucken, kann man schon mal vorbereiten. Da muss man nach der Geburt nur noch ein paar wenige Themen dann hier vervollständigen und das Ganze wegschicken. Man sollte sich auch schon mal mit der Krankenversicherung vom Kind beschäftigen, vor allem wenn ein Elternteil privat versichert ist. Dann kann es eben ein bisschen komplizierter werden. Dann muss man das klären, da wirklich auch mit einem Versicherungsmakler drüber sprechen, vielleicht wo man seinen eigenen Krankenversicherungsvertrag hat. Denn man muss innerhalb von 2 Monaten nach Geburt entscheiden, in welche Krankenversicherung das Kind aufgenommen werden soll. Und für unverheiratete Paare, so ist es bei uns auch der Fall, sollte man vielleicht auch vorher nochmal zum Jugendamt gehen und die Vaterschaft und das Sorgerecht anerkennen lassen. Das macht durchaus Sinn, dass der Vater einfach auch die entsprechenden Rechte dann auch hat. Und dann ist man hier dann auch auf der rechtlichen Seite hier eben entsprechend gut aufgestellt. Alles, was die gesetzliche Rente angeht, das ist dann nach der Geburt zu erledigen. Da braucht man sich auch erstmal gar nicht drum kümmern. Die schreiben einen an, dass sie mitbekommen haben, dass man ein Kind bekommen hat.
Okay.
Also da wird die Rentenversicherung entsprechend informiert und man muss dann auch ein Formular einreichen, wo man dann das Kind meldet. Das hat aber Zeit, also da hat man keinen zeitlichen Druck. Das kann man auch Jahre später noch machen. Ich würde es trotzdem relativ bald machen, weil man jetzt einfach alle Unterlagen gerade noch parat hat und die dann entsprechend da beantragt. Bei privaten Rentenversicherungen ändert sich erstmal nichts, außer bei der Riester-Rente. Also auch das sollte ich mir dann auf Termin nehmen für nach der Geburt, dass ich das Kind dort nachmelde und dann sollte ich da meinen Beitrag entsprechend dann auch anpassen. Das mache ich immer am Anfang des Jahres, dass ich meinen Riester-Vertrag einmal prüfe und für Kinder bekomme ich hier immerhin pro Kind 300 Euro Zulage. Also das kann sich dann auch lohnen, wenn ich vielleicht schon einen Riester-Vertrag habe.
Ja, okay. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in der Partnerschaft noch ganz andere Dinge zu regeln und einen Partnerschaftsvertrag oder einen Ehevertrag aufzusetzen. Würdest du sagen, das ergibt noch mal mehr Sinn, wenn ein Kind ansteht? Und oder in welchen Situationen sollte man da auf jeden Fall noch mal drüber sprechen? Wie ist da so deine Sicht als Finanzplanerin drauf?
Also absolut ist die Familiengründung ein Punkt, wo man sich einen Ehevertrag überlegen sollte. Also es gibt ja so verschiedene Gründe bei multinationalen Ehen oder wenn einer selbstständig ist, dann sollte man auch schon ohne Kinder drüber nachdenken. Aber die Familienplanung ist eigentlich immer ein guter Punkt, vor allem wenn man nicht das Standard-Familienmodell leben möchte. Also der Gesetzgeber sieht ja vor, dass man, wenn man sich trennt, zu Unterhaltsleistungen mit einem 3-jährigen Kind wieder Vollzeit arbeiten gehen muss. Ja, die Kita-Situation in Deutschland macht das in den meisten Fällen gar nicht möglich. Und deshalb kann ich hier in einem Ehevertrag meine eigenen Regeln festschreiben. Also ich kann wirklich für mich als Familie festlegen, wer soll wie lange Kinder betreuen, wer soll welchen Ausgleich dafür bekommen, auch nach einer Trennung, und kann da faire Regelungen schaffen, die für mich gelten. Denn das habe ich mal von einer Anwältin gehört, den Spruch, auch wenn ich keinen Ehevertrag habe, habe ich doch einen Ehevertrag, und zwar mit dem Staat. Denn sobald ich heirate, unterschreibe ich ganz, ganz viele Gesetze, die ich gar nicht gelesen habe. Und da sollte ich mich vielleicht dann wirklich mal mit beschäftigen, was das heißt, und dann vielleicht entscheiden, möchte ich lieber meine eigenen Regeln machen. Und unverheiratete Paare können da auch drüber nachdenken, die können einen Partnerschaftsvertrag machen.
Genau, da gilt dann im Endeffekt das Gleiche. Man kann einfach mal festlegen, welche Regeln für einen oder für die eigene Beziehung gelten, oder?
Genau, und kann auch sagen, wenn es zu einer Trennung kommt, dann ist der Vater dann oder die Mutter, je nachdem, wo das Kind dann eben nachher leben soll, das kann man auch schon festlegen, ist dann unterhaltspflichtig bis zum so und so vielten Geburtstag oder ist dann verpflichtet, in Teilzeit zu arbeiten und dann wieder Vollzeit zu arbeiten. Also da kann man wirklich Regelungen schaffen, wie man das gerne für sich als Familie haben möchte.
Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall schon so parallel so eine kleine To-Do-Liste angelegt. Bei mir sind auf jeden Fall noch einige Sachen offen, die ich noch zum einen mit meinem Partner besprechen muss, aber die wir tatsächlich auch noch klären und regeln müssen. Was möchtest du denn anderen Müttern oder werdenden Müttern noch grundsätzlich auf den Weg geben für diese Zeit und für alles, was dann ansteht?
Also ich möchte nochmal sagen, Muttersein ist echt wunderschön. Ja. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also macht das ruhig, ja, bekommt Kinder, auch wenn es anstrengend ist und manche Nächte ein bisschen schlaflos sind. Aber denkt auch zum Wohle eurer Kinder daran, dass ihr finanziell abgesichert seid. Also geht am besten rechtzeitig in die Planung, beschäftigt euch mit euren Finanzen und am besten schon bevor das Kind da ist oder bevor es geplant und gezeugt wird. Und zur Familienplanung gehört absolut auch eine Finanzplanung, die fair für beide Elternteile dann auch ist. Und ich habe auch festgestellt, dass Papas ganz, ganz toll mit den Kleinen umgehen können und das vielleicht auch möchten. Ja? Also gebt ihnen auch die Chance, das Ganze mit den kleinen Kindern erleben zu können. Kurzfristig kann das sich finanziell mal schlechter auswirken, aber langfristig ist es für euch als Familie besser, nicht nur finanziell, sondern eben auch zur Bindung vom Kind. Also von dem her, sprecht darüber, sprecht mit euren Männern, wie das aussehen könnte bei euch. Und geht nicht einfach nur so in das klassische Rollenmodell der 50er Jahre, weil es andere so machen, sondern traut euch da, euren eigenen Weg zu gehen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir total für die ausführlichen Tipps und für die vielen Ratschläge und auch die To-Dos, die du uns mitgegeben hast. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen dazu beitragen, dass Familienplanung auch Finanzplanung ist, wie du es so schön gesagt hast. Und danke dir nochmal für deine Zeit.
Dir auch vielen Dank und alles Gute für deine Schwangerschaft weiterhin.
Danke dir. Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.